Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus: Mach dich auf den Weg und geh nach Süden, zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße wird kaum von jemand benutzt. Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es war ein hochgestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kandake führt, ein Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Jetzt befand er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Geist Gottes sagte zu Philippus: Lauf hin und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Er fragte ihn: Verstehst du denn, was du da liest? Der Äthiopier sagte: Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. Die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete: Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldet er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Der Mann aus Äthiopien fragte: Bitte sag mir doch, um wen geht es hier eigentlich? Meint der Prophet sich selbst oder einen anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündete ihm von den Prophetenwort ausgehend die gute Nachricht von Jesus. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte: Hier gibt es Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Amen.
Bevor wir uns dem Inhalt zuwenden, zwei Sätze oder auch drei. Als ich vor circa anderthalb Jahren Detlef, unserem Gemeindeleiter, die Idee unterbreitete, die Ausstellung nach Reinickendorf zu holen, sagte er sofort ja. Das freute mich. Aber er hat ungefähr 90% der Arbeit geleistet, die überhaupt das ausmacht, was ihr hier seht. Und keiner kann sich vorstellen, wie viel Arbeit so etwas macht. Mit aller Logistik, mit allem Drum und Dran. Und ich denke, das hat einen kräftigen Applaus verdient. Das zu heute. Und jetzt blenden wir uns einfach 500 Jahre zurück. Wir blenden zurück ins Jahr 1525. Es ist der 21. Januar. Wir befinden uns in Zürich im Haus der Mutter von Felix Manns. Der Patriziersohn Konrad Grebel tauft in einer ganz einfachen Zeremonie mit einer Schöpfkelle den ehemaligen Priester Johann Blaurock, Jörg Blaurock. Blaurock hatte Konrad Grebel gebeten, ihn, so wörtlich in der Historie, auf seinen Glauben und sein Bekenntnis hin zu taufen. Und nun kniet er vor Grebel und wird getauft. Und anschließend bitten die ca. 15 Versammlungsteilnehmer den, der gerade getauft wurde, Jörg Blaurock, sie ebenfalls auf das gleiche Bekenntnis hin zu taufen. Liebe Gemeinde, diese spontane Glaubenstaufe gilt als der Gründungsakt der weltweiten Täuferbewegung, die bis heute durch die Mennonitische Weltkonferenz vertreten wird. Jedes Jahr um den 21. Januar herum ruft diese Weltkonferenz die täuferischen Gemeinden auf, sich zu einer Weltgemeinschaftssonntag zusammenzufinden, um eben an diesen Beginn der Täuferbewegung, ihrer eigentlichen Bewegung, zu erinnern. Der Religionsphilosoph und jüdische Theologe Martin Buber, er sagte einmal, Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung. Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung. Deshalb, ihr Lieben, deshalb gibt es Gedenktage. Deshalb feiern wir zum Beispiel als Christen in regelmäßigen Abständen immer wieder Abendmahl, damit wir nicht vergessen. Vergessen hat nämlich im Hebräischen die Bedeutung, dass man etwas aus seinem Besitz verliert, so als hätte man es vorher nie besessen. Das meint vergessen. Wir feiern monatlich das Abendmahl, um nicht zu vergessen. Um nicht zu vergessen, dass Gott uns nicht nur liebt, sondern um auch nicht zu vergessen, dass vergangene Fehltritte, gegenwärtige Fehltritte und zukünftige Fehltritte von Gott nicht mehr nachgetragen werden. Wir feiern jährlich die Gedenktage der Befreiung der Konzentrationslager. Warum? Damit wir nie vergessen, wozu wir Menschen fähig sind im Bösen. Und deshalb ist auch dieses Jahr ein Jahr des besonderen Gedenkens. Unter dem Titel Gewagt, 500 Jahre Täuferbewegung veranstalten die Mennonitische Weltkonferenz und weitere Netzwerke der täuferischen Kirchen in diesem Jahr ganz verschiedene Gedenkveranstaltungen. Die Täuferbewegung in Zürich war aus einem Kreis von Anhängern des Schweizer Reformators Ulrich Zwingli. Er lebte 1484 bis 1531. Von ihm ging es aus. Und er wollte eigentlich nichts anderes wie Martin Luther die Kirche reformieren. Aber einige Anhänger von Zwingli, die sich gemeinsam zum Bibellesen trafen, denen ging das Anliegen, das Zwingli hatte, nämlich die große Volkskirche zu reformieren, viel zu langsam voran. Visionäre in einer Gemeinde wissen, wovon ich rede. Und es ging ihnen nicht nur zu langsam voran, ihr Lieben, es ging ihnen nicht konsequent genug voran. Für sie waren die angedachten Schritte nicht radikal genug. Sie wollten eine Kirche der Gläubigen, so wie sie beim Lesen der Bibel entdeckten und wie sie im Neuen Testament beschrieben ist. Und so kam es zu dieser historischen Spontantaufe, von der ich anfangs berichtete. Die blieb natürlich nicht geheim. Grebel, Manz und Blaurock waren gezwungen, die Stadt fluchtartig zu verlassen, um der Verurteilung des Zürcher Stadtrats zu entkommen. Sie flohen nach Zollikon und begannen dort missionarisch zu wirken. Unter den Einwohnern Zollikons löste ihre Verkündigung eine regelrechte Bekehrungswelle aus. Und viele Menschen ließen sich auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen, obwohl sie natürlich alle die Säuglingstaufe schon empfangen hatten. Der Zürcher Stadtrat wurde immer nervöser. Das passte ihm nicht. Sie bekamen Angst, weil eben die Anführer der Täufer weder durch Streitgespräche noch durch Inhaftierung irgendwie zum Schweigen gebracht werden konnten. Und deshalb griffen sie zum äußersten Mittel, um diese Bewegung einzudämmen. Felix Manz wurde zum Tode verurteilt. Am 5. Januar 1527 wurde er an Händen und Füßen gefesselt und von einem Lastkahn in die Limmat gestoßen, wo er jämmerlich ertrank. So wurde Felix Manz zum ersten Märtyrer in der langen und sehr, sehr leidvollen Geschichte der Täuferbewegung. Allerdings wurde das Ziel des Zürcher Stadtrats nicht erreicht. Das Gegenteil war der Fall. Das Sendungsbewusstsein der Täufer wurde durch die vielfältigen Verfolgungen nicht schwächer. Es nahm an Kraft zu. Sie sahen in der Verfolgung nämlich eine Bestätigung ihrer Erkenntnis, ihrer biblischen Erkenntnis und eine Bestätigung ihres Weges. Es war eigentlich nicht anders, liebe Gemeinde, als bei der Entstehung der Jesusbewegung, wie sie uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Die Christen wurden verfolgt, in alle Himmelsrichtungen zerstreut und überall, wo sie neue Heimat fanden, entstanden Christusgemeinden. Breitete sich diese Bewegung aus, ohne Mitgliederverzeichnis, ohne Vereinsstatus. Eine wichtige Erkenntnis ist mir hier gekommen. Versuche eine Bewegung gewaltsam einzudämmen und du erreichst immer das Gegenteil. Und Ähnliches erleben wir ja auch im politischen Bereich, in unserem Land und weltweit. Am 24. Februar 1527 traf sich in Schleitheim bei Schaffhausen dann eine sogenannte brüderliche Vereinigung von Täufern. Unter der Leitung von Michael Sattler verfassten sie die sogenannten Schleitheimer Artikel, die wir auch auf eine der Tafeln wiederfinden. In täuferischen Gemeinden gelten diese Schleitheimer Artikel von damals bis heute. In den Schleitheimer Artikeln lehnen die Täufer unter anderem die Säuglingstaufe ab, treten für eine klare Trennung von Kirche und Staat ein und lehnen den Kriegsdienst ab. Fast 500 Jahre nach diesen Anfängen, von denen ich gerade berichtete, im Juli 2010, bat die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes die Mennoniten um Vergebung für die brutalen Verfolgungen im 16. und 17. Jahrhundert. Wie die Historie berichtet, viele Delegierte standen dabei auf, andere knieten sich hin. Und es wird berichtet, das war ein ganz starker, bewegender, geistlicher Moment. Hier machen wir einen Einschnitt und singen zwei Strophen eines Liedes. Schauen wir uns nun das zweite Thema kurz an, das ich ausgewählt habe. Sprachfähigkeit. Auch die ersten Christengenerationen kannten sich mit dem Thema Leiden für den Glauben aus. Dazu lesen wir zum Beispiel im ersten Petrusbrief: Den Herrn aber, Christus, haltet heilig in euren Herzen. Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert. Im ersten Petrusbrief geht es um Ermutigung. Petrus möchte Christen ermutigen, die aufgrund ihres Glaubens Beleidigungen, Benachteiligungen und auch Mobbing erfahren. Und er ermutigt sie, trotz aller Widerstände immer mitfühlend und möglichst immer freundlich zu bleiben. Statt Beleidigung mit Beleidigung zu erwidern, sollen sie segnen. Sie sollen unter allen Umständen immer wieder den Frieden suchen, auch mit ihren Gegnern und mit denen, die sie beleidigen. Petrus fordert also die Glaubenden auf, sich nicht einschüchtern zu lassen und sich auch nicht vor Drohungen zu fürchten. Er ermutigt: Halte dich fest an Christus, also halte dich an dem fest, der dich halten kann, der dir Kraft geben kann, in seinem Sinne zu leben. Er kann in dir auch die Bereitschaft stärken, den einen oder anderen Nachteil in Kauf zu nehmen. Die Hoffnung, die durch Christus in uns lebt, liebe Schwestern und Brüder, reicht letztlich, um Bedrängnis durchzustehen. Egal wie stark der Gegenwind sich auch entwickelt, die Hoffnung auf das zukünftige Leben mit Gott, auf seiner durch ihn vollendeten und erneuerten Erde, die kann uns keiner mehr nehmen. Diese Hoffnung ist nämlich keine Vertröstung. Diese Hoffnung entwickelt Kraft. Kraft, mit Anfeindung und Widerstand auch heute leben zu können. Und diese Kraft soll sichtbar werden in unserem Leben. Wir dürfen sie mit allen teilen, die danach fragen. Und diese Ermutigung des ersten Petrusbriefes führte auch bei den damaligen Täufern dazu, mutig Rede und Antwort zu stehen. Sie wurden sprachfähig. Und wodurch wurden sie es? Was war der Auslöser dieser Bewegung? Das Lesen der Bibel, nichts anderes. Sie haben darüber diskutiert, sie haben ihre Überzeugungen geteilt, aber auch darüber gestritten. Sie haben leidenschaftlich gerungen, die Schrift zu verstehen. Es war ihnen nicht peinlich, darüber zu sprechen. Und es war ihnen wichtig, das, was sie erkannt haben, dann mit anderen auch zu teilen. Die Täufer glaubten fest daran, dass die Welt, so wie sie sie im Moment erlebten, nicht das Letzte ist. Sie glaubten an die von Gott erneuerte Welt und das machte sie stark. Das gab ihnen Kraft, über die Hoffnung zu sprechen, die in ihnen lebte. Heute, 500 Jahre später, ist es die gleiche Hoffnung und nichts anderes. Diese gleiche Hoffnung, nur sie, kann uns ermutigen, sprachfähig zu werden. Also unseren Glauben an Christus zu leben und auch zu bezeugen mit Worten. Und dies auch in unserer Kultur, in der Glaube zur reinen Privatsache geworden ist. Petrus fordert damit auch uns auf, zu unserer Hoffnung zu stehen, falls sie denn überhaupt in uns lebt. In Deutschland müssen wir uns nicht vor Verfolgung fürchten. Was ist es, das uns heute so oft den Mund verschließt, statt über unsere christliche Hoffnung zu reden? Sind wir sprachfähig, wie unsere geistlichen Vorfahren, die Täufer? Können wir hineinsprechen in die Depression und Hoffnungslosigkeit, die sich in unserer Gesellschaft immer mehr ausbreitet? Die Hoffnung auf das Reich Gottes will doch nicht vertrösten. Sie will uns hier und heute fit machen, verändern, diese Hoffnung zu leben. Sie will uns fit machen für heute und jetzt. Mit Christus ist das Reich Gottes ja schon mitten unter uns. Mitten in unserem Leben. Leute, es leuchtet in allem Schönen auf, in jedem wunderbaren Musikstück, in jedem Lebensmittelkorb, der verteilt wird, leuchtet Reich Gottes auf, weil Reich Gottes immer dort ist, wo das Gute und das, was dem Menschen dient, schon geschieht. 500 Jahre sind vergangen. Vieles hat sich verändert, Kirchen haben sich verändert und Gemeinden auch. Manche gibt es schon gar nicht mehr, andere sind neu hinzugekommen und so wird es weitergehen. Würden die Täufer von damals etwas in uns wiedererkennen von dem, was sie bewegte? Würden sie Früchte entdecken, die an dem Baum gewachsen sind, den sie mit Blut und Tränen gepflanzt haben? Eine spannende Frage, der einmal nachzugehen sich lohnen würde. Ja, natürlich leben wir in einer anderen Zeit. Doch das Grundanliegen der Täufer ist das gleiche geblieben, so wie das Evangelium des Christus bis heute immer noch das gleiche geblieben ist. Zum Beispiel eintreten für Religionsfreiheit. Das hat den Täufern damals zum großen Teil den Kopf gekostet. Aber sie sind eingetreten, sie waren die Ersten, die das geschafft haben. Das war revolutionär. Also gestehen wir zum Beispiel Muslimen die gleichen Glaubensfreiheiten zu, wie wir sie selbst in Anspruch nehmen? Erst dann Wenn wir es ihnen zugestehen, erst dann dürfen wir auch fordern, dass sie die gleichen Pflichten erfüllen, die unsere gemeinsame Freiheit garantieren. Bei einem Baum, dessen Äste weit in den Himmel ragen, sind es immer die Wurzeln, die ihn fest im Boden verankern und mit allem versorgen, was er zum Leben und Wachsen braucht. Unsere geschichtlichen Wurzeln wurden von den Täufern gelegt. Sie nähren uns, sie geben uns Halt. Damit wir weiter wachsen und blühen, hin zum Haupt des Christus, so wie die Bibel sagt. Also lasst uns wie die Täufer wieder lernen, sprachfähig zu werden. Über das, was unsere Hoffnung ausmacht. Denn es gibt so viele Menschen in dieser Welt, in unserer Nachbarschaft, die absolut keine Hoffnung mehr haben. Die sehen immer nur, dass alles irgendwie den Bach runtergeht. Lasst uns sprachfähig werden und mutig die Hoffnung bekennen, die in uns lebt, sie teilen, sie sichtbar machen, mit Worten, aber vor allem mit unserem Leben. Lasst uns zuallererst diese Hoffnung leben. Denn unsere Hoffnung hat einen tragenden Grund, liebe Schwestern und Brüder. Ostern ist der tragende Grund unserer Hoffnung. Die Auferstehung Jesu bedeutet, dass das Reich Gottes zeichenhaft in unserer Welt vor 2000 Jahren begonnen hat. Jesus sagte es seinen Jüngern, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt, der Tod und damit das Böse schlechthin ist schon besiegt. Es gibt immer nur noch Nachhutgefechte. Die Transformation unserer Welt hat mit der Auferstehung Jesu begonnen. Und wir sind aufgefordert, an dieser Transformation mitzuwirken. Nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Als Gemeinde bauen wir nicht das Reich Gottes. Als Gemeinde bauen wir mit am Reich Gottes. Und wenn wir das nicht mehr tun, dann haben wir unseren Auftrag verfehlt. Dann sind wir nicht mehr das, was wir sein sollen. Denn die Gemeinde ist bis heute der Gottes Brückenkopf für das Reich Gottes, das mit der Wiederkunft Jesu einmal vollendet wird. Bis dahin leben wir in diesem Zwischenraum, zwischen dem schon und noch nicht. Dies ruft uns dazu, unsere von Gott gegebene Verantwortung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einzutreten. Mit allem, was wir können und haben. Und diese Verantwortung auch zu leben. Aus den Wurzeln, die uns verbinden mit der Geschichte der Täufer, mit Gott und mit der Gemeinschaft der Glaubenden weltweit, schöpfen wir Energie, Mut, Inspiration, die wir für Veränderung, für Erneuerung und auch Wachstum brauchen. Also, lasst uns mit Freude, mit voller Zuversicht immer neu Aufbruch wagen. Die Zukunft, die vor uns liegt, ist nicht unser. Es ist Gottes Zukunft mit uns. Und deshalb für uns schon jetzt voller Möglichkeiten, Gottes Zukunft mit uns jetzt schon mitzugestalten. Wir gehen neue Wege, aber wir gehen sie nicht allein. Wir gehen gemeinsam an Gottes Hand in seine Zukunft mit uns. Und das tun wir tief verwurzelt und frei, hoffnungsvoll und sprachfähig. Als Christen leben und bezeugen wir die transformierende Erfahrung, dass Gott in Christus sein unbedingtes Ja zum Leben bekräftigt hat und damit gleichzeitig sein unbedingtes Ja zu jedem einzelnen Menschen. Wir sind als Zeugen, als Christen nichts anderes als der lebendige Beweis einer Hoffnung, dass Gott zum Ziel führen wird, was er selbst begonnen hat. Amen.